Nichts ist beständiger als die Unbeständigkeit. Sagt man ja so, gilt aber nicht für das MCU. Das MCU hat eine Formel entwickelt, die MCU-Formel nenne ich sie mal. Und die machen seit 23 Filmen Spaß. Es ist viel das gleiche Schema, Schema F, Marvel-Formel, wie ich sag. Denkste, jetzt geht's richtig ab. Mit WandaVision wird erstmals, meiner Meinung nach, diese berühmte Marvel-Formel aufgeweicht, aufgelockert und wir haben einen experimentellen Ansatz, den man so wahrscheinlich nicht gedacht hat. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal zuhört und denkt, was ist denn eigentlich für ein Typ hier, der mit leiser Stimme zu mir spricht? Ich bin der Yannick und ich bin nicht alleine, denn heute spreche ich mal ausnahmsweise, nein, ich spreche natürlich wie immer mit meinem Podcast-Buddy Enos Rakumo von Kopfkino.
Hallo.
Enos.
Ja.
Was machen Sachen?
Ja, mir geht's wie dir. Ich bin gerade wie beim letzten Mal von dem einen Laptop zum anderen Laptop gehuscht. Bin dementsprechend noch ein bisschen unter Strom, aber gleichzeitig auch irgendwie platt. Ja. Da hat er richtig gegen den Mikrofonständer gehauen, der Junge. Da hat er ihm richtig einen Blick gegeben.
Ich wollte mir jetzt gerade das Handy schnappen, um die Community einzubinden, aber das war wohl nichts.
Naja. Das war nichts. Also, ja, mir geht's den Umständen entsprechend, aber trotzdem gut. Und wie geht's dir? Mich.
Ähnlich. Ich freue mich aber auf die Folge heute. Ihr habt es vor 2 Wochen, habt ihr es ja alle gehört, die berühmte Marvel Cinematic Universe Rewatch-Folge, die mir persönlich großen Spaß gemacht hat, die ich auch selber mal wieder angehört habe. Mhm. Weil oftmals denke ich mir, ich schneide den Scheiß, ich rede, ich habe mich gehört, ich muss jetzt nicht nochmal das ganze Gelaber von mir anhören. Aber da dachte ich irgendwie, es hat Spaß gemacht. Und wir haben damals schon angekündigt, wir wollen in der darauffolgenden Folge, also diese Folge jetzt, über WandaVision reden. Die erste Serie im MCU. Es gibt ja Agent of S.H.I.E.L.D.
Mhm. S.H.I.E.L.D.
Ist es ohne S, S.H.I.E.L.D.?
Agents of S.H.I.E.L.D., genau. Ja,
aber das gehört ja nicht offiziell, ich sag jetzt mal nicht offiziell zum MCU-Kanon. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Es gehört schon dazu, also in dem Sinne, dass da Ereignisse aus den Spielfilmen eine Rolle spielen und auch teilweise, glaube ich, Charaktere auftauchen. Es hat jetzt aber sicherlich nicht so eine Tragweite, wie WandaVision jetzt hat, dass jetzt zum Beispiel irgendwie Captain America da durchs Bild läuft oder so.
Okay. Naja, WandaVision ist zum Beispiel also die erste Serie, die auch dann Einfluss nehmen wird auf die kommenden Filme. Und wir haben natürlich, wie immer, euch über Instagram, wo ihr uns sehr, sehr gerne folgen könnt, in ihr Kopfkino-Podcast eingibt und dann auf diesen Abonnieren-Button gibt, klickt, dann freut uns das. Da haben wir euch ein paar Fragen gestellt, damit ihr auch Teil hier des Podcasts sein wollt. Und eine Frage war, oder die erste Frage war generell, ob ihr WandaVision überhaupt schon gesehen habt. Einfach für uns mal so als Einschätzung, ob das nur für uns beide irgendwie voll das Ding war, voll der Hype war, oder auch bei euch draußen irgendwie Thema. Und tatsächlich sagt die Mehrheit, nee, haben es noch nicht gesehen. 54% zu 46% ist natürlich jetzt nicht die Welt, aber ein paar von euch haben es noch nicht gesehen. Diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, würde ich jetzt schon mal sagen,
verlasst den Raum.
Verlasst den Raum. Hier geht mal zurück, schaut es an und kommt dann wieder zurück, weil ein bisschen spoilern müssen wir ehrlich gesagt heute.
Es wird schon 100% gespoilert. Also ich kann leider kein Blatt vor den Mund nehmen.
Das ist schwierig, das stimmt. Okay, das war die erste Frage zum Reinkommen. Jetzt ein bisschen eine schwierigere Frage. Und zwar, ob ihr nach Endgame oder nach Spider-Man Far From Home, also nach Abschluss der dritten Phase, ob ihr da überhaupt noch weiterhin Bock aufs MCU hattet, also auf mehr Content zur Auswahl standen, langsam reicht's oder gib mir mehr. Und 77% wollen mehr. Was ich fand's tatsächlich überraschend, dass es so eindeutig war. Weil ich habe bei mir selbst, weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir selbst aber schon so ein bisschen Ermüdungserscheinungen entdeckt, dass ich halt dachte, okay, ja, wie wollen sie das jetzt noch toppen? Wir können gerne drüber reden nachher, ob wir jetzt weiter angefixt sind durch WandaVision. Aber wie ist es bei dir?
Also, wenn es jetzt so weitergehen würde wie mit WandaVision, also dass das so ein bisschen experimenteller wird, würde ich sagen, ja, ich bin voll dabei. Und ich freue mich generell immer noch über jeden MCU-Content, der kommt, weil wir jetzt über ein Jahr ausgehungert sind. Ich muss sagen, ich habe nicht ganz so viel Bock auf Falcon and the Winter Soldier, einfach weil mich die Charaktere nicht so doll interessieren. Außer, ja, für Bucky hat man immer einen Platz in seinem Herzen, aber ich bin gespannt, aber jetzt bei weitem nicht so gespannt wie auf WandaVision.
Okay. Auf jeden Fall 77% ist eine Hausnummer. Das ist natürlich auch für uns ganz cool, dass wir auch weiterhin dann für euch MCU-Content liefern können. Die letzte Frage war, weil ja, WandaVision sozusagen diese erste reine Serie, sage ich jetzt mal, im MCU ist und auch die vierte Phase einläutet, ob ihr generell Bock hättet auf so MCU-Serien. Also wollt ihr lieber mehr MCU-Serien oder lieber einfach lieber Filme? Und auch da mit überragender Mehrheit haben wir von 82%, die gesagt haben, mehr MCU-Serien. Spiegelt natürlich ein bisschen den Zeitgeist wider. Also wir sind ja im goldenen Zeitalter der Serien. Ist halt einfach oftmals snackable, sage ich jetzt mal, so ein 20-minütiges Ding pro Folge. Macht schon
Ja,
Spaß.
das stimmt schon. Ich glaube, was man jetzt halt auch durch WandaVision halt gesehen hat, ist, dass man in Serien viel mehr Zeit hat, Charaktere so ein bisschen auszubauen und denen mehr Nuancen zu geben, die du einfach bei einem 2-Stunden-Film, wo irgendwie 5 Charaktere im Fokus stehen, einfach nicht hast. Du hast diesen Platz da nicht. Und da bietet sich eine Serie natürlich mega gut an, so Leuten, die jetzt eigentlich in der zweiten Reihe stehen, wie es bei Wanda und Vision nun mal war, denen einfach mehr Tiefe zu geben und dem Publikum zu zeigen, warum das eigentlich auch richtig, richtig coole Charaktere sind.
Ja, du hast also, klar, du kannst auch drei Solo-Filme kriegen wie Thor, brauchst aber halt 3 Jahre dafür, dass die Filme dann auch in die Kinos kommen.
Ja.
Und bei einer Serie hast du, sag ich mal, 9 bis 10 Folgen. Wir werden nachher drüber reden, ob das funktioniert hat. Kleiner Spoiler für mich auf jeden Fall. Wollen wir mal zu den Hard Facts kommen für die Serie?
Ja, das können wir gerne machen. Die Serie hat insgesamt 9 Episoden, die schwanken so zwischen 30 bis 60 Minuten Laufzeit.
Und 10 Minuten Abspann.
10 Minuten Abspann, das stimmt.
Ohne Post-Credit Scene, außer in der Folge 8 und Folge 9 für euch schon mal hier, falls ihr noch was gucken wollt.
Als fleißiger MCU-Fan sitzt man natürlich bis zum Ende, wenn man wurde ja jetzt dahin erzogen, dass man immer die Credits durchguckt.
Und das wissen die auch, dass wir alle da sitzen und warten. Das wissen die.
Ja, aber im Endeffekt ist es ja auch gut, dass man bis zum Ende bleibt, weil die ganzen Leute, die haben ja auch hart dran gearbeitet. Dann gibt es noch ein Special, ein Making-of. Das geht 1 Stunde, was ich euch sehr ans Herz legen kann. Die Idee zu dieser Serie stammt von Jack Schaefer. Die hat unter anderem auch schon bei Captain Marvel mitgeschrieben, hat das Drehbuch zu Black Widow geschrieben, den wir eigentlich alle schon gesehen hätten, aber noch nicht, das kommt ja noch. Und ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, sie schreibt auch an Captain Marvel 2. Aber ich bin mir, da lege ich meine Hand nicht für ins Feuer. Die Regie stammt von oder wurde von Matt Shackman ja, gemacht. Er hat diesen Posten besetzt. Und falls euch dieser Name bekannt vorkommt, weil bei mir hat es geklingelt, aber ich wusste nicht von wo. Der hat in der 7. Staffel Game of Thrones 2 Folgen gemacht, von der eine ziemlich cool ist und die andere war, glaube ich, gut bis. Okay, bis gut. Der hat die Folge The Spoils of War gemacht, wo es diesen kleiner Spoiler für Game of Thrones, diesen Überfall von Daenerys auf diese
Oh, die ist
Goldlieferung
geil.
von Cersei gab.
Oh, die ist
Die
fett.
hat er gemacht. Und jetzt habe ich noch mehr Respekt vor diesem Dude, weil der das kann, aber irgendwie auch 50er-Sitcoms, das ist krass. Jack Schaefer hat übrigens auch das Buch geschrieben zu der Serie, also die war Head-Autorin im Writers' Room. Und der Cast besteht natürlich aus Elizabeth Olsen in der Rolle von Wanda Maximoff, Paul Bettany als Vision, Catherine Hahn als Agnes, aka Agatha, Teyonah Parris als Captain Monica Rambeau und Randall Park, wie hieß er nochmal, Jimmy Woo, Kat Dennings als Darcy und Evan Peters als, ja, Dude.
Ja, das ist ja ein großer Punkt, auf den wir vielleicht noch mal einkommen. Das sind die Hauptfakten. Ist natürlich erstmal, finde ich, ein cooler Schritt von Marvel, dass sie sagen, hey, wir versuchen jetzt so einen experimentellen Zugang zu wählen, weil, also ich kann nur sagen, wie es mir ging,
Wollen
als
wir,
ich,
bevor du das
ja.
sagst, sagen, was dieser experimentelle Zugang überhaupt ist? So, nur
Gerne.
mal ganz kurz. Also, es geht in dieser Serie um Wanda und Vision. Und anders als man vielleicht denkt, spielt das jetzt nicht irgendwie gerade sofort. Es schließt schon ein Endgame an, aber nicht so, wie man denkt. Wir befinden uns nämlich in der ersten Folge in einer 50er-Jahres-Sitcom und wissen gar nicht, was abgeht. Und im Laufe dieser Serie werden verschiedene Sitcom-Zeitalter durchlaufen und man weiß gar nicht, was passiert hier. Und Stück für Stück wird offenbart, dass da irgendwie was ganz, ganz Großes, was mit Wanda zu tun hat, am Laufen ist und was mit Vision zu tun hat. Und von außen S.W.O.R.D., die Nachfolgeorganisation von S.H.I.E.L.D., könnte man sagen, oder eine Art von Nachfolgeorganisation, versucht herauszufinden, was denn mit Wanda und Vision und der kleinen Stadt Westview, die in einem unsichtbaren Mantel praktisch versteckt ist, was mit denen denn passiert ist.
Hat mich ein bisschen daran erinnert, also zumindest der Look von dieser Wand an den Film Die Auslöschung, falls du den gesehen hast.
Ja, ja,
diese unsichtbare Wand. Ja, genau, der experimentelle Zugang. Bei mir war es nämlich so, ich habe den Trailer gesehen damals und war ehrlich gesagt echt fasziniert, weil ich nicht verstanden habe, was da abgeht. Und das ist, finde ich, für einen Marvel-Content erstmal etwas Außergewöhnliches, muss man einfach
das
sagen.
Stimmt.
Es ist halt einfach, ist normalerweise in fast jedem Trailer generell wird immer viel erzählt und da werden Fragen gestellt, Fragen über Fragen und die einen nicht losgelassen haben. Von dem her hatte ich richtig Bock auf die Serie und ich finde es auch cool, dass die Serie dieses Experiment, sage ich mal, zu großen Teilen auch durchgezogen hat. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass man direkt in der ersten Folge schon die Auflösung hatte. Ach, das ist dahinter. Sondern auch nicht in der zweiten. In der dritten langsam und erst ab der vierten wurde es alles so ein bisschen klarer. Das kann man natürlich kritisch sehen, dass man so lange im Unklaren gelassen wird, aber man kann es auch, finde ich, positiv sehen, dass das irgendwie nicht so ein Gimmick war, sondern damit, dass es wirklich, ich meine, es wurde bis zur achten Folge, gab es jede Folge eigentlich eine andere Sitcom. Von den 50ern, 60ern Richtung Malcolm mittendrin, Modern Family, hätten sie auch anders machen können. Von dem her, dafür erstmal von mir aus Hut ab, Chapeau.
Ja. Das sehe ich genauso, weil es ist ja schon irgendwie ein Risiko, erstmal drei Folgen was zu erzählen, was vielleicht der Standard-MCU-Fan normalerweise so gar nicht gewöhnt ist. Vom MCU ist man ja eher so große Kämpfe und irgendwie sowas gewöhnt und krasse Heldinnen-Action. Und da bekommst du irgendwie in der ersten Folge die Situation, dass halt der Chef von Vision zum Essen kommt. Und das irgendwie halbwegs geklärt werden muss, also gut ablaufen muss, damit er seinen Job behalten kann. Und Wanda aber denkt, die haben irgendwie einen schönen Abend zu zweit.
Klassischer 50er-Jahre-Sitcom-Humor halt einfach.
Klassische 50er-Jahre-Sitcom. Und das, ich finde das auch super, super cool, dass Jack Schaefer da offensichtlich diese Vision hatte, weil mal was ganz anderes zu probieren und das einfach gemacht hat. Und Kevin Feige auch gesagt hat, ja, mach. Es hat Hand und hat Fuß, macht das. Das ist eine gute Sache. Und wenn man diese Doku gesehen hat, merkt man auch, wie sehr da alle hinterstanden, weil für zum Beispiel für die erste Folge auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es auch noch für die zweite war, das haben die tatsächlich, wie man alte Sitcoms aufgenommen hat, von einem Live-Publikum aufgenommen. Mit diesen Multi-Camera-Sets, also du hast ein Set, das ist die Küche, dann daneben das Wohnzimmer, dann daneben das Büro. Und das ist ja im Grunde komplett verbranntes Geld, weil du das nur für eine Folge brauchst. Und das dann alles zu machen, um möglichst authentisch diese Sitcom, diese Ära wiederzugeben und das dann auch noch sinnvoll in eine Handlung einzuarbeiten, das fand ich richtig, richtig stark.
Ja, also man merkt auf jeden Fall diese Liebe zum Detail.
Ja.
Und das ist erstmal positiv. Und ich bin auch der Meinung, dass genau so eine Art von Herangehensweise genau richtig ist, auch für die Zukunft. Weil ich finde es, du kannst halt durch so eine Serie, kannst du ja auch, wie gesagt, Schauspielern und Figuren eine Plattform geben, die sie vielleicht bisher noch nicht hatten. Jetzt auch zum Beispiel mit Falcon und The Winter Soldier. Das sind jetzt beides, wenn wir ehrlich sind, beides nicht so die typischen Helden, wo man gesagt hat, boah, ja, Alter, gucke ich mir sofort an oder die finde ich mega interessant. Aber sie könnten durch diese Serie mehr Tiefgang bekommen, noch mehr akzeptiert werden. Und das wird ja schlussendlich auch positive Effekte haben auf das kommen, auf die kommenden Phasen. Weil
Absolut.
wenn du die jetzt etablierst als, ja, der eine ist halt der Mitläufer von Captain America und der andere, ja, der hat halt, ist auch ein alter Freund von Captain America, die sind ja nie losgelöst. Deswegen, ich freue mich auch auf auf Falcon and the Winter Soldier. Und ich finde auch den Mix ganz cool, dass man jetzt sagt, okay, WandaVision ist eine Serie, die brauchst du, um zum Beispiel Doctor Strange 2 zu verstehen. Bei Falcon and the Winter Soldier hieß es ja und heißt es ja, das ist eher so was Eigenständiges. Und so eine Mischung finde ich tatsächlich eigentlich ganz cool. Mal
Ja.
gucken, wie die Serie jetzt, die am Freitag startet, wie die so ist.
Das finde ich tatsächlich auch ganz cool. Ich hatte schon ein bisschen Sorge, dass ich so gedacht habe, ah nee, jetzt muss ich irgendwie 10 Serien gucken, um den nächsten Film zu verstehen. Da habe ich keine Zeit für. Wenn das nur so punktuell ist, finde ich das vollkommen okay. Und auch, wie wir eingangs schon gesagt haben, ein super Mittel, um Charaktere außerhalb der Filme einfach ein bisschen auszuarbeiten und ein bisschen mehr und schärfer zu zeichnen, vielleicht auch.
Wollen wir zu den Highlights kommen oder zu den Lowlights?
Wie möchtest du denn anfangen? Das ist mir
Dann
gleich.
nehme ich mal die Highlights. Ich gehe gerne mit was Negativen raus, um dir nochmal so was reinzudrücken.
Wunderbar.
Ich weiß, dass du großer Fan bist. Ich habe auch sehr, sehr viele Dinge für die Serie abgewinnen können. Unter anderem einfach, dass diese Sitcom in dem jeweiligen Jahrzehnt in meiner Wahrnehmung, ich kenne jetzt natürlich nicht jede 50er-Jahres-Sitcom, aber zumindest ab Full House bin ich schon sehr deep, weil ich früher sehr viel Fernsehen geguckt habe. Und ich fand, die haben die perfekt eingefasst. Und gerade Folge, ich glaube, es ist Folge 6, die Halloween-Folge. Ich
Doch, Traum.
saß da, habe nichts erwartet und es kommt das Intro und das war so perfekt. So perfekt eingefangen im Malcolm mittendrin Stil, das war für mich der
Ja.
Hammer. Und auch die ersten 3, 4 Minuten, wie die in die Kamera reden und diesen klassischen Stil einbehalten haben, das fand ich so
Ja.
genial. So, so genial. Und dafür alleine, das hat echt Spaß gemacht. Bei den
Ja.
ersten 2 Sachen kann ich es nicht richtig sagen, habe ich nicht gesehen, aber so ab Full House, ich glaube ab Folge 4 oder spätestens 5, mega.
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Also als ich dieses Intro gesehen habe, ich habe mich richtig gefreut, weil Malcolm mittendrin auch so eine der ersten Sitcoms war, die ich zwar jetzt nicht durchgehend geguckt habe, aber schon relativ viel. Und das so zu sehen, wie das so perfekt irgendwie übersetzt wurde in diesen MCU-Kontext, das war so cool. Und da ziehe ich wirklich alle meine Hüte, die ich habe, vor Jack Schaefer, Matt Checkman und all den anderen Leuten, die wir jetzt noch nicht genannt haben, die da auch dran mitgearbeitet haben, das so gut hinzubekommen. Und in dem Atemzug kann man auf jeden Fall auch die Leute erwähnen, die die Musik gemacht haben. Das sind nämlich, wie heißen die zwei? Es sind auf jeden Fall, die heißen mit Nachnamen Lopez, das weiß ich. Die haben, meine ich, auch die Musik
Nicht
für.
Jennifer, oder?
Nein, nicht Jennifer Lopez. Das wäre
Okay.
lustig gewesen. Die haben, meine ich, auch die.
Let's get loud.
Die haben auch die Musik für Frozen gemacht.
Muss ich gar nicht.
Ja, und die haben auch in diesem Making-of, was ich, wie gesagt, wirklich jedem empfehlen kann, auch darüber geredet, wie spannend das mal war, Musik zu machen, die nicht irgendwie Geschichte erzählt. Weil in so einem Filmmusical muss ja ein Song immer auch eine Geschichte weiterführen. Und hier haben sie sich halt irgendwie dahingesetzt und haben eine Tonfolge tatsächlich geschrieben, die du in jedem Intro wiederfindest und die dann halt immer an das Zeitalter angepasst. Und das ist so faszinierend,
Oh Mann, du machst es
das
richtig.
zu
Du machst da
sehen.
richtig schön Werbung für. Das gefällt mir. Ich habe richtig Bock, dich anzugucken.
Ja, also das kann ich, das, man merkt wirklich in jedem Moment in dieser Doku, wie sehr alle Bock auf dieses Projekt hatten. Und ich habe leider auch gerade seinen Namen vergessen, der den generell den Score gemacht hat. Der hat auch eine super Arbeit geleistet. Also generell, es gibt kein Department, wo ich irgendwie sage, boah, ja, da bei den Kostümen hätte ich mir aber ein bisschen mehr gewünscht. Das ist alles war mega geil umgesetzt.
Ja, ist halt auch mega, dass die halt für jede Folge so ein eigenes Intro hatten.
Ja,
Irgendwie. Ich
das
glaube, das einzige
stimmt.
Intro, wo ich ein bisschen enttäuscht war, aber es war, fand ich so generell, na, wobei, würde ich es nicht sagen, aber von der Folge 8, die, ich nenne es mal die Modern Family Folge.
Ja, die war die schwächste Sitcom,
Ja.
fand ich.
Ich fand auch das Intro am schwächsten, weil es hatte für mich nichts mit Modern Family zu tun. Da habe ich diesen Zeitgeist nicht gespürt, außer abgesehen davon, dass am Ende halt die Schrift ähnlich war.
Ich,
Aber.
das Intro hat mich von der Melodie ein bisschen an, war das The Office? Ich weiß es nicht mehr genau. Daran hat es mich erinnert. Da bezieht es sich ja auch irgendwie drauf.
Ja, genau. Wahrscheinlich war es eine Mischung aus Modern Family und The Office. Also hätte ich jetzt auch mal gesagt. Aber ansonsten jedes Intro einfach mega. Also das ist schon mal mega. Und ansonsten, ich glaube, man muss es einfach so deutlich sagen, was sie mit Wanda gemacht haben. Also gerade Elisabeth Olsen, Wahnsinn. Also ich fand sie davor schon, ich fand sie als Superheldin davor schon mega faszinierend, obwohl sie nicht so viel Screentime hatte. Aber ich fand, die hatte irgendwie, die hatte was. Und ich konnte nie richtig sagen, was sie hatte. Und ich kann es jetzt immer noch nicht sagen, aber ich habe sie so ins Herz geschlossen. Ich finde, die hat so ein Talent. Hätte ich nicht gedacht, dass die mal irgendwie jetzt doch so eine große Rolle spielen würden, dass sie vielleicht auch so ein bisschen den Platz füllt, den Captain America und Iron Man hinterlassen, sage ich jetzt mal. Ohne dass sie einen Platz einnimmt, aber einfach mehr dieses im Vordergrund stehen.
Ja, das sehe ich genauso. Also Elizabeth Olsen, die hat wahrscheinlich auch einfach ein bisschen davon profitiert, dass ihre zwei älteren Schwestern ja auch bei Full House mitgespielt haben. Da hat sie auch ein bisschen in der Doku drüber geredet, aber wirklich, was sie da an den Tag legt, wie die teilweise von Sekunde 1 zu Sekunde 2 irgendwie switcht und ja, ihr Schauspiel einfach. Das ist so, das reißt so mit. Ich habe so mitgefühlt. So vor allem gegen Ende, welche Folge war das? Die Folge 8, wo man dann durch die verschiedenen Stationen der Scarlet Witch oder von Wanda reist, sozusagen. Und sie dann da auf diesem Stück Land, was Vision den beiden gekauft hat, da zusammenbricht. Ich habe das so gefühlt. Oder am Ende auch, als sie sich dann von Vision verabschiedet.
Oh, das war eine sehr schöne
Das war
Szene.
so unglaublich emotional. Oder wenn sie da vor dem auseinandergebauten Körper von Vision steht und dann sagt, I can't feel you und sowas. Und das sind so starke Szenen. Das hätte man halt vielleicht gar nicht gedacht, dass das alles in ihr steckt. Und diese Serie hat halt gezeigt, Alter, schau dir mal Elizabeth Olsen an. Das ist irgendwie die krasseste, die du gerade hier findest. Und in dem Zug muss man natürlich auch sagen, Paul Bettany als Vision. Der hat auch eine super starke Arbeit geleistet, vor allem auch gegen Ende. Dieses Verabschieden, das hätte man denen irgendwie nicht zugetraut, weil die Filme denen nicht genug Luft zum Atmen gegeben haben, so.
Ja, und weil Vision auch, finde ich, an sich halt irgendwie nicht so die Lobby hat. Also es ist jetzt nicht irgendwie das, dass ich jemanden rumlaufen sehe mit einem Vision-T-Shirt oder so.
Ja.
Und ich glaube, auch seine Tochter hat mal gesagt, ihr Lieblings-Superheld ist Iron Man, während er
Schon
daneben
bitter.
saß. Das ist halt, du hattest irgendwie, du hast die Serie jetzt gebraucht, um zu zeigen, wie interessant die sind. Und ich fand in den Filmen, also gerade so bei Infinity War fand ich so die Geschichte von denen. Ich fand das die schönste Liebesgeschichte bisher im MCU, ehrlich gesagt. Also auch davor schon, weil irgendwie, weil die beiden sich so irgendwie gegenseitig gestützt haben und irgendwie alles, das fand ich herrlich. Ich fand es halt trotzdem witzig, irgendwie, er stirbt in Infinity War und jetzt gibt es eine eigene Serie. Da hat man sich schon gedacht, ha, was steckt denn da jetzt dahinter?
Ja, das stimmt. Und das ist eine gute Brücke zu meinem nächsten Punkt, den ich jetzt einfach reinschmeiße. Ich finde, ich
Brückenbauer.
finde es, Jannik Lipinski-Brückenmaur. Ich finde es schön, dass das im Kern eigentlich auch wieder eine sehr, sehr menschliche Geschichte einfach über Liebe und Trauer irgendwie ist.
Ja, es ist simpel gehalten
Weil
eigentlich.
es ist super simpel, das Drumrum, wie die diese Geschichte erzählen, was für Vehikel die dafür benutzen, das ist wieder was anderes. Das ist so Next-Level-Shit. Aber im Grunde geht es einfach darum, wie Wanda versucht zu verarbeiten, dass das Vision halt einfach tot ist und nicht mehr existiert. Und das finde ich so stark, wie sie das genutzt haben, einmal um eine Geschichte über diese zwei Emotionen zu erzählen, aber auch einfach, wie sie das genutzt haben, um Wandas Charakter eben noch weiter auszubauen. Und das, da ziehe ich auch wieder alle meine anderen Hüte vor dem Team, weil es hat mich auch wirklich in vielen Momenten, was ich wirklich nicht gedacht hätte, berührt. Also auch sehr, sehr berührt.
Und das finde ich auch das Coole, dass die das halt aber dann auch nicht irgendwie mit so einem bombastischen Finale mit 30 Plot-Twists irgendwie kaputt gemacht haben, weil es ging einfach um Wanda und es ging um Vision und es ging um
Ja.
Akzeptanz, Trauer und all die Emotionen und diese ganzen Phasen, die man halt bei einem Verlust oftmals durchgeht.
Ja.
Und deswegen fand ich es fast schon passend, dass das Finale auch nicht mehr war als das. Da können wir auch gerne gleich nochmal drauf eingehen, was es für viele für Probleme gab bei der letzten Folge, die ich nur zu Teilen irgendwie zustimmen kann. Aber die Idee, einfach eine Geschichte zu bauen, genau um diese zwei Themen, also mit Trauer und Akzeptanz und alles, das fand ich halt, ist für so ein Marvel-Ding einfach mal eine andere Herangehensweise, die ich in Endgame schon sehr geschätzt habe und die gerne auch, es kann auch gerne mal ein bisschen ruhiger sein. Also ich muss jetzt nicht immer die großen Schlachten sehen. Es gab ja im Finale dann doch schon eine längere Schlacht mit zwischen ihr und Agatha. Agatha, ich glaube, ich bin der letzte Mensch, der Agatha sagt. Ich habe es sogar auf Englisch angeguckt. Agatha. Wie heißt sie mit Nachnamen nochmal? Agatha.
Agatha Harkness, alles
Harkness.
so?
Ich habe keine
Ich glaube
Ahnung.
ja. Schau
Naja.
schnell nach.
Aber
Du kannst
das.
währenddessen noch positive Punkte sagen, wenn du noch welche hast.
Ich schau mal ganz kurz, ob ich auch eine habe. Ich fand es ganz cool, dass Darcy wieder dabei war. Die fand ich bisher eigentlich.
Ja.
Ich weiß, dass du und vor allem auch deine Freundin ein großer, großer Fan ist von ihr. Ich fand sie so ein
Ja.
bisschen. Ich würde nicht sagen unnötig, aber sie war halt Comic Relief in den zwei, drei Filmen, in die sie gespielt hat bei Thor. Und ich krieg's immer noch nicht ganz aus dem Kopf, dass sie bei Two Broke Girls mitgespielt hat. Irgendwie habe ich es immer noch drin, aber
Ja.
in der Serie fand ich sie eigentlich echt, echt lustig. Und dass sie jetzt auch halt Astrophysikerin ist, oder was ist sie? Weiß es nicht. Ich glaube, irgendwas mit Physiker.
Ich glaube
Und
Astrophysikerin,
das
ja.
fand ich irgendwie schön. So eine schöne
Ja,
Weiterentwicklung.
das fand ich auch cool, dass sie wieder da war. Generell auch, dass Jimmy Woo wieder da war aus Ant-Man and the Wasp. Und ich fand es auch super, dass sie Monica Rambeau eingebunden haben, die ja, wenn man auf die Marvel-Comic-Geschichte guckt, eine super, super wichtige Figur ist, als eine der ersten, wenn nicht sogar die erste schwarze Superheldin, die sogar noch vor der Original-Captain Marvel den Captain Marvel-Namen hatte, wenn ich mich richtig erinnere.
Und wie sie auch eingeführt wurde, fand ich im Krankenhaus.
Mega geil.
Das ist so das Geile. Du kannst halt mit diesem, ich nenne es mal, nee, was heißt ich nenne es mal, das heißt so der Blip, dessen Namen ich immer noch ein bisschen komisch finde. Aber kannst du halt so viele geile Geschichten erzählen. Und ich finde, bisher haben sie es immer noch nicht
Ja.
richtig ausgenutzt, was man da alles erzählen kann. Und wie sie da
Ja.
aufwacht, zurückkommend aus dem Nichts, und erfährt, dass ihre Mutter gestorben ist, nachdem sie eigentlich wieder gesund war, aber halt diese 5 Jahre, in der sie weg war, das Leben ja weitergegangen ist für viele, fand
Ja.
ich mega cool, sie so einzuführen.
Ja, und wie dann sie dann halt auch ihre Kräfte bekommen hat und das alles irgendwie dann am Ende noch
Aber
mal.
wie hat sie eigentlich ihre Kräfte bekommen, indem sie, das habe ich noch nicht ganz
Sie hat ihre
verstanden.
Kräfte dadurch bekommen, dass sie die ganze Zeit in den, wie hat Darcy das genannt, den Hex immer rein und rausgegangen ist und dass ihre molekulare Struktur irgendwie
Ah,
neu
dass sie sich mal
geschrieben
geändert
hat.
hat, ja, okay.
Ja, also ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, sie zu sehen. Und den letzten Highlight-Punkt, den ich noch habe, neben vielen anderen, die ich jetzt einfach nicht aufgeschrieben habe, weil sonst wäre die Folge 100 Jahre lang. Ich fand tatsächlich den finalen Kampf zwischen dem normalen Vision und dem Helden, dem White Vision, den fand ich so geil. Einfach zu sagen, weißt du was, die würden sich nicht die ganze Zeit den Schädel einschlagen, die würden einfach durch eine philosophische Debatte dieses Problem lösen. Und das ist erstmal auch wieder hier, diesen Mut zu haben. Alle erwarten das krasseste Battle und die diskutieren das einfach aus. Und das finde ich so cool und auch das passt auch so zu dem Charakter, weil Vision ist jetzt nicht zwangsläufig davon aus, irgendwie Leute zu vermöbeln. Der ist darauf aus, irgendwie seine Aufgabe zu lösen, weil er irgendwie ja doch so in dieser, wie heißt das, Synthesoid ist. Irgendwie ist er doch ja künstlich. Und das fand ich so eine coole Idee und so eine coole Auflösung, die halt mega gut zu dem Charakter passt.
Und das bietet natürlich wieder Möglichkeiten, weil schlussendlich hat ja der Hex Vision, nenne ich ihn jetzt mal, hat er seine Gedanken übertragen zum White Vision und dadurch wird der Typ ja menschlich. Erst dadurch. Das heißt, haben wir jetzt eigentlich gerade wieder einen richtigen Vision? Gibt's der? Wo ist der hingeflogen?
Ich glaube, der ist schon noch irgendwie anders. Weil, also der hat jetzt klar, die Erinnerungen wurden freigeschaltet, aber ich glaube, der sitzt jetzt erstmal irgendwo auf einer Insel und versucht das zu verarbeiten. Aber der Vision, der Hex-Vision, der hat ja auch am Ende irgendwie so passend gesagt, so, ich war zuerst eine Stimme ohne Körper, dann war ich ein Körper, aber kein richtiger Mensch, wer weiß, was ich als nächstes bin. Das ist auch eine super schöne Line ist am Ende, wo ich denke, Alter, das ist eine fucking Superhelden-Serie, was soll das?
Ja, ein Wandtattoo. Naja.
Ja, das stimmt.
Kommen wir mal zu den Sachen, die mir, die uns nicht so gefallen haben. Mhm. Und da unterscheidet sich das, glaube ich, bei uns beide ein bisschen. Was aber ganz gut ist, damit wir hier mal so zwei verschiedene Pole haben, ja, in der Folge. Und zwar mein größtes Problem mit der Serie ist, und das ist nicht, das betone ich ganz, ganz eindeutig, es ist nicht das Problem der Serie, sondern mein Problem, ich mag den Humor von alten Sitcoms nicht.
Mhm, ja.
Und daher fand ich die ersten zwei Folgen, wenn ich abgesehen davon, dass sie mega gut aussieht, dass ich da größten Respekt habe vor, wie ernst sie an die Sache rangegangen sind und wie seriös und mit wie viel Liebe zum Detail. Aber wenn ich halt da so zwei Folgen da sitze, kein oder zwei, drei Gags nur zünden und im Rest nicht, habe ich tatsächlich echt gebraucht, um reinzukommen, mhm, generell. Also ich fand das schon spannend. Ich glaube aber erst ab Folge 4 war ich dann wirklich drin, als ein bisschen so damit gebrochen wurde, man nicht nur die Sitcom gesehen hat, sondern auch Personen wie Darcy, wie Jimmy Woo oder sowas. Mhm. Das fand ich schade, weil ich hätte gern gelacht, aber ich komme mit so alten Sitcom-Humor, wo dann noch im Off so viel gelacht wird, das sträubt sich bei mir alles.
Ja.
Ja. Das war bei dir nicht so, gell?
Nicht, ich habe tatsächlich gar nicht so, ich war nicht so fokussiert darauf, dass es lustig ist, aber natürlich muss eine Sitcom eigentlich schon lustig sein. Also bei mir hat es auch, würde ich sagen, gut funktioniert. Aber verstehe ich halt, wenn man Sitcom-Humor jetzt nicht so lustig findet, dann halt schlechte Karten so. Ne? Aber das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass du dann da gesagt hast, jetzt vielleicht nicht so.
Ja, und ich habe halt auch bei mir festgestellt, ich will jetzt nicht angeben, wahrscheinlich haben das tausend andere auch, aber ich habe halt relativ schnell in Anführungszeichen erraten, dass Wanda halt hinter dem Ganzen steckt und dass es, und ich habe ja halt gedacht, es wird 100% eine Verdrängung sein, weil Vision ist tot, er ist nicht weggeblippt worden, er ist tot und man hat ja in Endgame schon gesehen, sie trauert immer noch und sie hadert immer noch und da habe ich mir schon relativ schnell gedacht, okay, das wird 100% so eine Fake-Welt sein, die sich überlegt. Und dadurch war diese Auflösung für mich jetzt nicht so mega krass. Und dann hat es für mich auch so ein bisschen das Experimentelle genommen, weil ich habe mir halt schon gedacht, das wird so sein. Und dadurch fand ich es mega cool. Es hat sich aber nicht mehr so krass wie ein Experiment angefühlt. Aber auch das ist dann eher wahrscheinlich mein Problem und nicht das Problem der Serie. Nur weil ich von was ausgehe, was sich halt ja schlussendlich halt auch erfüllt, kann ja die Serie nichts für.
Ja, aber diese Erwartungshaltungsding, das ist ein guter Punkt, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Einer meiner Kritikpunkte an der Serie, aber erstmal das Meckern auf hohem Niveau. Du hattest Darcy gerade erwähnt, ich fand es ein bisschen schade, dass sie irgendwie so kurz kam. Also sie war halt irgendwie da als Comic Relief und als Erklärbärchen irgendwie, die dann irgendwie mal so Sachen gedroppt hat, ja, da ist irgendwie das Ding drin, das Fernsehsignal und dann habe ich einen alten Fernseher geholt und ja, Monika, pass auf, deine Moleküle wurden schon umgeschrieben, bla bla. Und viel mehr hat die jetzt nicht gemacht, außer einmal in der Modern Family Folge mit dabei zu sein. Und ich hätte mir irgendwie ein bisschen, aber auch einfach, weil ich den Charakter mag, mehr für sie gewünscht.
Das war's, ja.
Und am Ende fährt sie noch irgendwie in das Auto von Hayward und ja, ist dann weg mit dem Kommentar, die mag keine Debriefings. Und das fand ich irgendwie ein bisschen, vielleicht ist das auch, liegt das auch an irgendwie dem Arbeitsplan. Vielleicht hatte Kat Dennings einfach keine Zeit, das kann ja auch sein, aber weil ich sie halt mag, hätte ich mir einfach mehr von ihr gewünscht.
Wie stehst du zur, in Anführungszeichen, Quicksilver-Auflösung? Also für alle, die nicht richtig mitkommen, es gab ja in der Folge 5 oder 6, ich glaube 6, Nee, 5?
Nee, 5, glaube ich.
5. Gegen Ende klingelt's am Haus, Wanda macht auf und es steht einer da, den sie Pietro nennt. Also eigentlich ihr Bruder, der ja in Age of Ultron gestorben ist. Problem, er sah nicht aus wie ihr Bruder, wie der MCU Pietro, sondern, und das habe ich auch erst durch dich erfahren, er sah aus, oder er ist der Pietro also Quicksilver aus den X-Men-Filmen. Das heißt, alle sind davon ausgegangen, und so wurde es auch klar gemacht, das ist die offizielle Einführung der X-Men ins MCU. Denn seit dem Kauf von 20th Century Fox hat Disney auch die Rechte an den X-Men, und damit hätten die zusammengeführt werden können. Jetzt gegen Ende, also in der letzten Folge, wurde aber irgendwie so dargestellt, als ob Peter, also Quicksilver, einfach nur ein random Typ ist.
Ja.
Fand ich dann doch ein bisschen antiklimaktisch irgendwie, wenn es ein Wort ist.
Also, ja, es ist antiklimatisch ist ein Wort. Ja, ich verstehe das. Ich fand es nicht ganz so schlimm. Ich habe mich natürlich auch mega gefreut, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Also, ich saß hier in meinem Zimmer und habe es geguckt und habe wirklich laut, so laut, what the fuck, geschrien, dass mein Mitbewohner sich danach so gefragt hat, was das geht denn bei dem? Was ist denn da jetzt passiert? Hat er sich irgendwie verletzt oder so? Weil ich mich so gefreut habe und gedacht habe, boah, krass, hätte ich gar nicht gedacht, jetzt ist es soweit. Und natürlich wurde er dann jetzt am Ende für so einen Peniswitz benutzt, dass der Typ, der eigentlich ist Ralph Boner heißt und so, ist das, ja, ist okay, aber da hätte man mehr mit machen können. Aber ich denke mir so, vielleicht wäre das auch einfach zu viel gewesen, so. Ich meine, die Serie hat irgendwie Scarlet Witch eingeführt, diese ganze Magiewelt noch größer gemacht und dann packst du irgendwie die X-Men in irgendwie so einen Side-Character. Das wäre dem, glaube ich, vielleicht auch einfach nicht gerecht gewesen, so.
Frage ist halt, wie sie es jetzt dann machen wollen.
Ach, da.
Weil es wäre, also es fällt wahrscheinlich schon was ein,
Ja.
aber irgendwie, und vielleicht wird es ja auch schlussendlich noch so sein, dass er doch das irgendwie war, keine Ahnung. Aber ich fand dann den Gedanken irgendwie ziemlich cool, dass es jetzt so schnell geht, und irgendwie hat sich's in dem Fall halt mega angeboten. Weil klar, ihren Bruder kann sie nicht zurückholen. Es ist halt, der ist halt tot, klar, Vision ist eigentlich auch tot. Aber ich fand das cool. Und da tatsächlich verstehe ich Leute, dass die sagen, okay, das hat mir jetzt irgendwie im Finale so ein bisschen gefehlt. Also, dass man das nicht richtig auflöst und nicht so sagt, ja, wir haben euch an der Nase rumgeführt. Genauso blöd fand ich es tatsächlich auch, es wurde immer mit einer 10. Folge, also ja, ich habe überall gelesen, es gibt eine geheime Folge, und auch die Twitter-Seite von Marvel hat nach der 9. Folge gesagt, jetzt. Nach der 8. Folge, ja, jetzt nur noch 2 Folgen. Wo ich dachte, hä, ist das 9. ist doch das Staffelfinale. Das heißt, haben so, ja, so ein bisschen eine falsche Fährte gelegt. Und auch die Schauspielerin Elizabeth Olsen, also die Wanda spielt, hat mit von einem riesigen Cameo-Auftritt in der letzten Folge geredet. Und natürlich starten dann die Fantheorien. Und natürlich sagen Leute, okay, wer kommt jetzt? Kommt Magneto aus dem X-Men-Film, also Michael Fassbender, ist das, glaube ich, kommt Mephisto, das anscheinend, ich kenne ihn persönlich auch nicht, der ewige Schurke,
Wie, du
Bösewicht aus
kennst ihn
den
nicht persönlich.
Marvel-Comics. Und da wurde viel drum gesponnen, und passiert ist de facto nada.
Ja, das
Ist
stimmt.
halt, also ich bin nicht böse, dass keine Fantheorie zugetroffen sind. Weil, wie gesagt, ich finde, es war die Geschichte von Wanda und Vision, und es geht um Trauer, Liebe etc. Aber sie haben es halt, finde ich, so ein bisschen selbst mit angefacht. Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, also man könnte in dem Punkt natürlich auch Paul Bettany irgendwie so ein bisschen rügen. Er hat ja auch gesagt, er hat endlich die Chance, mit einem Schauspieler zusammenzuarbeiten, dem er schon ewig zusammenarbeiten will. Und im Endeffekt hat er nur sich selbst gemeint. Finde ich auch eigentlich schon fast wieder
Ja.
lustig. Ja, also ich möchte nicht zu viel von diesem Fantheorie-Block gleich noch vorwegnehmen. Also ich kann, bei manchen Sachen kann ich es nachvollziehen, dass man da irgendwie sich ärgert. Bei anderen Sachen würde ich sagen, ja, du hast halt in eine andere Richtung gedacht und nur weil dein Gedanke jetzt nicht tatsächlich die Serie von der Serie widergespiegelt wird, kannst du der Serie nicht böse sein. Pass auf, Yannick, ich mache jetzt schnell meine 2 Punkte noch, die ich sagen will. Danach kannst du noch schnell deine Punkte sagen, wenn du noch welche hast. Und dann gehen wir in diesen Block. Okay. Ja, das mit Darcy hatte ich schon gesagt. Dann fand ich Hayward, je länger ich über ihn nachgedacht habe, ein bisschen lame als Bösewicht, weil seine Motivation war einfach, ja, ich möchte die krasseste lebendige oder denkende Waffe haben. Punkt. Ich weiß nicht, warum will der das? Warum hat er irgendwie eine Motivation? Möchte
Das ist
die.
irgendwie so das Ding in Amerika, dass einfach Waffen sind einfach nice.
Ja, das ist mir einfach inzwischen ein bisschen zu dünn. So, und da habe ich mir gedacht, ja, du hast deinen Zweck erfüllt, dass sich niemand leiden kann. Herzlichen Glückwunsch, aber dahinter steckt halt nicht viel mehr. Ist kein Thanos. Ist kein Thanos, der Typ.
Nee, das wäre geil. Hätten Sie den als neuen Thanos angekündigt?
Also mega enttäuscht, dass er so eine Gurke ist. Und da mein letzter Punkt, auch wieder meckern auf hohem Niveau, weil ich Catherine Hahn so cool finde, also die Frau, die Agatha spielt. Und ich finde es auch super, dass sie so ein bisschen die Tür nicht zugemacht haben. Dass Wanda gesagt hat, wenn ich dich brauche, dann weiß ich, wo ich dich finde. Genau, was ich ein bisschen schade fand, weil Wanda und Agatha ja eben diese krassen Hexen sind. Der Fight am Ende irgendwie wieder nur so, wir schmeißen Energy Balls gegeneinander. Ich hätte mir
Energy
da ein
Balls,
bisschen.
finde ich gut, die esse ich manchmal.
Ich hätte mir da irgendwie ein bisschen
Stell dir das mal vor.
so ein kleiner Dattelball in Kokosraspeln.
Du bist blöd. Naja.
Ja, auf jeden Fall hätte ich mir da so ein bisschen mehr so Spiel mit Magie so gewünscht. Also das wie mehr vielleicht mit so Hypnose arbeiten oder so Illusionen. Das hätte ich irgendwie cool
Wer
gefunden.
war teilweise war das ja, also sie ist ja wieder ganz kurz wieder in ihren Kopf und hat diesen Klassiker gemacht, den sie auch bei Thanos, glaube ich, gemacht hat, noch bei Age of Ultron
Und bei
direkt.
Tony.
Ja, aber es war tatsächlich, da stimme ich dir zu, es war dann zu wenig
Ja.
Magie, die man
Ja,
hätte sehen
aber
können.
sonst, ich bin mit dem finalen Kampf zufrieden. Ich bin auch zufrieden, dass Wanda, Agatha im Endeffekt damit besiegt hat, mit diesen Runen, was sie ja von ihr gelernt hat, so, oder sich abgeguckt hat, fand ich eine coole Idee. Ich glaube, da hätte man ein bisschen mehr raus machen können, aber so wie es jetzt ist, funktioniert.
Eine Frage
Genau.
hätte ich noch an dich. Es wurde dann aufgelöst, ich glaube in der vorletzten oder letzten Folge, dass sie Scarlet Witch ist. Und meine Frage an dich, war das nicht schon klar? Also ich meine, ich erinnere mich, dass ich YouTube-Videos gesehen habe von vor 5 Jahren, wo es hieß Scarlet Witch versus Tony in Civil War. Also irgendwie, es wurde wahrscheinlich nie offiziell gesagt, deswegen haben sie es jetzt, glaube ich, sagen müssen, oder?
Genau, das glaube ich so ein bisschen. Also natürlich wissen alle Fans, dass Wanda Maximoff die Scarlet Witch ist. Ich glaube tatsächlich, sie wurde nicht vorher nicht so richtig betitelt als solche. Vielleicht mal nebenbei, aber nie so offiziell.
Ich liebe das auch immer, wenn Superhelden dann so ihren Namen bekommen. Es war in Captain Marvel, fand ich es auch so lustig, wie das schlussendlich dann rauskam, dass sie halt Captain Marvel heißt und hier Scarlet Witch. Naja.
Ja, und ich fand auch, das Kostüm, das mit Scarlet Witch einherging, das war auch
Mega.
Zucker.
Das ist auch
Das
so
ist so
geil. Die,
cool.
wirklich, die Folge 6 ist die beste Folge der ganzen Serie, einfach weil auch die tragen zum Halloween ihre Kostüme aus den Comics. Es
Das war eine schöne,
herrlich.
schöne.
Vision in seinem komischen Strampelanzug. Ja, das ist einfach.
Das war sehr
Und
schön.
da mochte
Aber
ich
ich
in
finde
der
auch.
Folge mochte ich auch Quicksilver mega. Der hat, habe ich, ich habe richtig Bock gehabt, den. Hey, ich habe gesagt, der passt perfekt da rein. Der ist lustig, der kann gut schauspielern. Gib ihn mir.
Ja.
Naja.
Ja. Naja. Dann sprechen wir jetzt noch ganz kurz über dieses Fantheorie-Debakel. Es haben sich jetzt viele, viele Leute darüber aufgeregt, dass diese Serie nicht Mephisto eingeführt hat, nicht die Fantastic Four eingeführt hat, nicht die X-Men eingeführt hat. Was weiß ich, Charakter XYZ aus Comic Seite 500, Panel A eingeführt hat. Dass es kein Cameo gab und dass es keine geheime 10. Folge gab. Und dann hat die Serie online doch, egal, je nachdem, wo man geguckt hat, mehr oder weniger Wut abbekommen. Und ich frage dich, Yannick, findest du das gerechtfertigt oder nicht?
Ich hasse Fantheorien. Also wirklich, ich kann es nicht leiden. Ich konnte es zu Game of Thrones Zeiten nicht leiden, weil es so toxisch wird irgendwie. Jeder hat seine Vorstellung. Und das Internet ist schön, dass man sich mit Leuten austauschen kann. Das Internet nervt mich in der Hinsicht, aber dass sich so viele Sachen dann verbreiten und ich hasse es noch mehr, dass ich mich davon beeinflussen lasse. Weil ich könnte es natürlich ignorieren, aber. Wenn man irgendwie eine Serie cool findet, sich ein Video anschaut auf YouTube, werden einem halt gleich 50.000 mit den krassesten Fantheorien vorgeschlagen. Und vielleicht klickt man auf eine mal drauf, wo man einfach ein schwacher Mensch ist. Ja, finde ich gar nicht von mir wegzuhalten. Aber es macht dann auch mir tatsächlich so ein bisschen das Sehvergnügen ich würde nicht sagen kaputt, aber es stört tatsächlich, weil man plötzlich auch eine Erwartungshaltung hat, die man gar nicht vorher
Ja.
hatte und die man auch nicht haben
Ja.
wollte. Man kann da seinen Geist nicht richtig austricksen, der ist halt dann einfach da. Und dann denkt man sich auch, okay, krass, ich habe eigentlich gedacht, dass das kommt. Aber okay, warum habe ich es eigentlich gedacht? Ja, weil es irgendwelche Heinis im Internet gesagt haben. Also schlussendlich tut es mir nicht gut und ich finde es auch nicht fair gegenüber den Serienmachern und Filmemachern, wenn einfach nicht fair, weil was können die dafür, dass da irgendwelche Erwartungshaltungen irgendwie aufgebaut wurden, die sie halt einfach nicht im Plan hatten, irgendwie.
Ja.
Von dem her, also, keine Ahnung, ich denke mir, wie gesagt, ich bin bei zwei Sachen, verstehe ich so ein bisschen den Unmut, das ist bei Quicksilver so und bei diesem Cameo-Auftritt, weil den haben sie selbst angefeuert irgendwie, aber ansonsten brauche ich die nicht. Wie sieht es bei dir aus?
Ja. Also ich stimme dir zu großen Teilen zu. Die Gefahr bei Fantheorien ist halt immer, und das war bei Game of Thrones definitiv auch der Fall. Du siehst irgendwas und du hörst irgendwas, und selbst wenn du gar nicht so auf diesem Dampfer bist, denkst du dir so, das hört sich eigentlich ganz cool an. Und dann macht die Serie das nicht und hat vielleicht eine andere super coole Idee, aber du denkst dir so, ja, ist cool, aber das, was Marvel Lover 123 bei Twitter gepostet hat, hat sich irgendwie cooler angehört. Und ich bin irgendwie auch irgendwo ein bisschen enttäuscht. Und das, man kann sich davon, also ich zumindest und du anscheinend ja auch nicht so richtig frei machen. Und das macht dann teilweise eine tolle Serie einfach ein bisschen kaputt. Und diese Marvel-Serien oder auch eben Game of Thrones und definitiv auch bei der Herr der Ringe-Serie, die kommen wird, wird es auch so sein, dass Fans Erwartungen haben und Theorien spinnen, was ja auch schön sein kann, weil man sich da so ein bisschen austauschen kann und man kann gemeinsam Ideen spinnen. Aber im Endeffekt werden dann auch wieder Leute enttäuscht sein. Und was ich wichtig finde, nochmal irgendwie so zu sagen, ist, dass diese Serie, die ist ja niemandem was schuldig. So, die verspricht ja nicht so, ich mache die Geschichte genauso, wie sie dir gefällt. Die haben eine Vision gehabt, die haben diese Vision von Anfang bis Ende perfekt durchgezogen und die hat vielleicht nicht die Erwartungen aller Leute erfüllt oder die Theorien aller Leute erfüllt. Nichtsdestotrotz ist die Serie wirklich, wirklich gut geworden. Und dass dann jetzt Leute sagen, die Serie ist scheiße, weil Reed Richards von den Fantastic Four nicht vorkommt, ist einfach der Serie gegenüber unfair. Und ich würde mir wünschen, für die Zukunft, jetzt nicht nur auf das MCU oder Game of Thrones oder Herr der Ringe oder Star Wars oder Star Trek, auf alles so bezogen, was Filme und Serien angeht, würde ich mir wünschen, dass man da mehr in so einen Ideenaustausch kommt. Die Serie dann aber im Endeffekt, sollte sie nicht diese Idee erfüllen, trotzdem für das respektiert, was sie ist. Und das wäre irgendwie
Boah,
schön.
da bist du natürlich ein Großoptimist.
Ja, klar, bin ich ein Optimist, wird auch nicht funktionieren, aber
Das Internet ist toxisch
man kann
leider
den Kampf
manchmal,
ja
gerade.
kämpfen.
Ja, ich würde es mir auch wünschen. Ich erinnere mich auch noch die Zeit, als wir in Stuttgart gewohnt haben und du mit mir über Game of Thrones, über die krassen Fantheorien wolltest und ich gesagt, nee, ich rede mit dir darüber nicht.
Fand ich traurig damals, aber ich kann es jetzt verstehen.
Ja, fand ich das traurig. Ich natürlich auch, ich werde auch gern anders, ich werde auch anders gestrickt. Aber ich versuche jetzt, oder was ich daraus immer als Learning
Bah,
irgendwie
nein, Janik.
rausziehe,
Nein, sag nicht Learning.
die ganze Welt besteht aus Learnings, die Arbeitswelt ist so, was ist Learning
Ich
aus
hasse
dem neuen
dieses
Projekt?
Wort.
Scheiß drauf. Das Wort Learning können wir ab jetzt bitte überall rausstreichen.
Ja, wirklich.
So, was habe ich dabei gelernt? Dass ich, glaube ich, einfach zu so Zeiten versuche, Twitter zu meiden. So hart es klingt, also was ich nie mache, ist mir dann irgendwelche Hashtag-Dinger da anzugucken, wenn am Freitag eine neue Folge WandaVision rausgekommen ist. Und ich werde auch jetzt in Zukunft noch mehr darauf achten, dass ich solche Videos erst anschaue, wenn die Serie vorbei ist. Also hart es dann auch irgendwie ist, weil ich will mich ja weiterhin mit dem Thema beschäftigen, aber ich will mal, das sagen wir, Serienvergnügen von Anfang bis Ende ist mir tatsächlich wichtiger als so die Zwischensachen irgendwie. So, gern geschehen, ihr blöden Leute. Ihr habt Janik schön viel YouTube-Zeit genommen.
Ja, aber kann ich nachvollziehen. Finde ich auch ein schwieriges Unterfangen, möchte ich gar nicht lügen, aber wenn es funktioniert, dann wirst du eine sehr schöne Zeit mit sehr, sehr vielen Serien haben und sehr vielen Filmen.
Wir hatten angepeilt 30 Minuten. Ich sehe gerade, wir sind bei 48 Minuten.
Er läuft, würde ich sagen.
Es tut uns leid da draußen. Wir haben eigentlich auch versprochen mit der zweiten Staffel. Wir waren wahrscheinlich 16. Staffel. Wir wollen kurz und knackiger werden. Ab nächster Woche oder in 2 Wochen wieder.
Ich glaube, nächste Woche bietet sich an.
Ja. Verraten wir noch nicht, was.
Nee, verraten wir noch nicht.
Machen wir mal ein Geheimnis.
Geht auf See. Sag ich mehr, sag ich nicht. Geht auf See.
Ja, wir schauen alle Fluch der Karibik-Filme mit euch.
Gottes Willen, nein.
Naja, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit WandaVision. Wie gesagt, folgt uns überall, wo man uns folgen kann. Abonniert uns überall und schreibt uns immer gerne. Und ansonsten, wenn du nichts mehr zu sagen hast, Enos, würde ich sagen, wünschen wir euch eine wunderschöne Woche mit viel gutem Content und auch mal eine schöne Social Media Offline-Zeit. Und schaltet in 2 Wochen wieder ein.
Tschüss.
Tschüss.